Einen wunderschönen guten Morgen nochmal von meiner Seite. Wenn ihr noch nicht mit einer Bibel bewaffnet seid, jetzt ist der geeignete Augenblick gekommen, sich da vorne noch auszurüsten, denn wir werden auch einiges gleich lesen. Schlagt doch dabei auch gleich den Hebräerbrief auf, Kapitel 4, legt einen Finger oder einen Faden rein, das wird dann hilfreich sein. Das heutige Thema ist sehr eng verbunden mit dem vorhergehenden Kapitel, Kapitel 3, das wir beim letzten Mal besprochen haben. Erinnern wir uns kurz an den Vergleich dort von Mose und von Christus. Ja, die Erbitterung an dem Tage der Versuchung in der Wüste beim Auszug von Mose. Und dazu dann der Gegensatz von dem geistlichen Auszug, den wir in Christus und durch Christus haben. Der Auszug Mose, der endete nicht erfolgreich, sondern in fast völligem Versagen. Sie zogen nicht ins gelobte Land ein. Nein, das Volk verharrte im Unglauben, es war ungehorsam und so schwor Gott in seinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Und der Psalmist David verwies dann auch auf das Versagen des mosaischen Auszugs als eine Warnung an seine eigene Generation. Das lesen wir und haben wir gelesen im Psalm 95. Und dabei erweitert David dann auch das Scheitern ins gelobte Land einzuziehen, auf das Scheitern in Gottes ewige Ruhe einzugehen. Mit anderen Worten, sie würden nicht zu Gott kommen. Wenn sie sterben, dann werden sie nicht bei Gott sein. Und der Schreiber des Hebräerbriefes gebraucht beide Beispiele, die Generation von Mose und die Generation von David, als Warnung für seine eigene Generation. Einige der Empfänger waren anscheinend in großer Gefahr, den gleichen fatalen Fehler zu machen wie die Generationen davor. Wir wollen heute Fragen beantworten wie, welche Ruhe ist damit gemeint, die wir in Hebräer Kapitel 3 und 4 finden, die dort genannt ist. Und gilt die Verheißung, die wir dort finden, auch heute noch? Und welche Bedeutung spielt der Glaube dabei? Und welche Verantwortung haben wir? Und wer hilft uns eigentlich dabei? Erinnern wir uns ganz kurz noch, die Empfänger waren anscheinend mit dem Schreiber des Hebräerbriefes recht gut bekannt. Das haben wir beim letzten Mal angeschaut, durch einige Kapitel hindurch. Anscheinend waren es überwiegend zumindest Judenchristen und sie brauchten Ermutigung und Ermahnung. Anscheinend waren einige in Gefahr zum Rückfall, Abfall zum Judentum. Ja, lesen wir zunächst jetzt nochmal das Kapitel 4 vom Hebräerbrief. Hebräer Kapitel 4. Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa, da die Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben, wie er gesagt hat, so schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen, obwohl die Werke von Grundlegung der Welt an geschaffen waren. Denn er hat irgendwo von dem siebten Tag so gesprochen, und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Weil es nun dabei bleibt, dass einige in sie eingehen und die, denen zuerst die gute Botschaft verkündigt worden ist, des Ungehorsams wegen nicht hineingegangen sind, bestimmt er wieder einen Tag, ein Heute, und sagt durch David nach so langer Zeit, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ich komme zu Punkt Nummer 1, die Verheißung der Ruhe Gottes. Ja, beim letzten Mal haben wir in Kapitel 3 von dem erschreckenden Beispiel der Israeliten gelesen, die eben nicht in Gottes Ruhe eingehen konnten. Und als Übergang lese ich nochmal Kapitel 3, ab den Versen 12 bis 19, und dann geht's in das nächste Kapitel. Aber dann sehen wir den Zusammenhang. Also Hebräer 3, ab Vers 12. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Wenn gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht wie in der Erbitterung. Welche haben denn gehört und sich aufgelehnt? Waren es denn nicht alle, die durch Mose von Ägypten ausgezogen waren? Welchen aber zürnte er 40 Jahre? Nicht denen, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren? Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Und so geht es jetzt nahtlos weiter von dem tragischen Scheitern zu den Empfängern des Hebräerbriefes. Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa jemand von euch als zurückgeblieben erscheint? Und dazwischen da die Verheißung, in seine Ruhe einzugehen, noch aussteht. Hier sehen wir mehrere interessante Punkte. Fürchten wir uns nun, dass nicht jemand von euch als zurückgeblieben erscheint? Was für eine Furcht ist das hier? Fürchten wir uns nun? Das ist keine Furcht, die unser Vertrauen in Gott erschüttert, sondern das ist eine Furcht, die uns mit Besorgtheit und mit Wachsamkeit erfüllt. Und das passt insofern auch wunderbar mit dem, was wir an anderer Stelle lesen, dass die vollkommene Liebe doch die Furcht austreibt. Aber in dem Zusammenhang müssen wir gucken, von welcher Furcht ist da gesprochen? Da geht es nämlich um die Furcht vor dem Gericht. Und diese Furcht müssen wir nicht haben. Aber eine Wachsamkeit und Besorgtheit, davor sollten wir uns schon, dazu sollte uns Furcht treiben. Und das lehrt uns an der Stelle auch, dass wir sehr wachsam sein müssen mit den biblischen Begriffen. Dass wir darüber reden müssen, worüber sprechen wir, worüber spricht der Schreiber vom Hebräerbrief, von den Johannesbriefen, und so weiter. Worüber wird gerade gesprochen? Also, wenn wir von Liebe sprechen, dann erkennen wir doch immer wieder, dass unser Gegenüber doch gar nicht weiß, worüber wir jetzt gerade reden. Wenn wir an Liebe denken, denken wir zumeist an Agape, die Liebe aus Entscheidung. Aber viele von den Menschen, mit denen wir reden, die verbinden etwas ganz anderes damit. Wie ist das mit dem Wort Pastor? Wird das biblisch verstanden? Und jetzt hier eben auch, wie ist das mit dem Wort Furcht? Wir müssen also sehr wachsam sein und da unsere Hausaufgaben auch machen. Und die Empfänger des Hebräerbriefes werden hier eben ermutigt, dass heute noch diese Verheißung aussteht. Sie ist noch erhältlich, sie ist noch da. Wir können in diese Ruhe eingehen. Und die Israeliten konnten nicht hineingehen. Und warum nicht? Wegen des Unglaubens. Der Ungehorsam, das hatten wir vorher gehört, der Ungehorsam führt dann auch hin zum Unglauben. Und in Vers 2, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht. Warum nicht? Weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Jenen wurde die gute Botschaft verkündigt, Gott führt euch aus Ägypten heraus, in das gelobte Land. Und auf dem Weg haben sie letztendlich ihren Glauben verloren, das Vertrauen nicht mehr auf Gott gesetzt. Ruhe und Frieden, sie haben nicht auf Gott mit ganzem Herzen vertraut. Und so ist es so tragisch, wenn wir das hören, dass das gehörte Wort keinen Nutzen brachte, es nützte ihnen nicht. Wie tragisch. Und welch gute Botschaft wurde uns verkündigt. Und unser verheißenes Land, worauf wir uns freuen. Und unser Erbe, dass wir Erben sind. Kinder Gottes. Und die Frage ist eben auch, was mache ich mit dieser guten Botschaft? Hat sie sich mit dem Glauben verbunden? Und drückt sich dieser Glauben auch aus in meinem Vertrauen auf Gott, in meinem Lebensweg? Und nun versucht der Schreiber des Hebräerbriefes auch zu ermutigen in Vers 3. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben. Wie er gesagt hat, so schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen, obwohl die Werke von Grundlegung der Welt an geschaffen waren. Wir gehen in die Ruhe ein, das ist eben auch ein Weg, das ist ein Prozess. Auch das passt mit dem, was Paulus an anderer Stelle schreibt. Ich strecke mich aus nach dem, was hinten liegt und jage hin auf das Ziel zu. Ich bin noch nicht ganz da, ich bin auf dem Weg, aber ich strecke mich aus. Und das Wunderbare ist ja, auf diesem Wege, Matthäus 11, 28 bis 30, ich glaube, die meisten wissen, Jesus, was sagt Jesus? Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, ich will euch Ruhe geben. Er kann Ruhe geben. Also wir können schon in diesem Leben eine Ruhe haben und auch einen Frieden, den eben diese Welt nicht kennt. Wir sind auf dem Weg. Wir sind noch nicht am Ziel. Und das haben wir aber vorher auch gesehen. Der Schreiber des Hebräerbriefes, er warnt eben auch. Er warnt davor, dass man auf dem Weg eben auch verloren gehen kann. Und notwendig ist hier, als die, die geglaubt haben, der Glaube ist notwendig. Später im Kapitel 11 heißt es ja auch, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Wer sich ihm naht, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ohne Glauben ist es unmöglich. Und da müssen wir aber auch gucken, Glaube. Reden wir jetzt von dem Gleichen eigentlich? Was ist der biblische Befund von Glauben? Viele Menschen sagen, ich glaube auch an Gott. Oder an irgendetwas Höheres, an jemanden und eine höhere Macht. Ist das der Glaube, wovon hier gesprochen wird. In den folgenden zwei Versen, 4 und 5, wird aus Psalm 95 und aus Genesis 2 zitiert. Denn er hat irgendwo von dem siebten Tag so gesprochen. Und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Also wenn ich das jetzt so lese, dann, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Das ist erschreckend. Das ist eine große Warnung. Das ist nicht nur etwas, was wir, diese Folgen, diese Konsequenzen daraus, das ist schrecklich. Und so sollten wir auch Gottes Wort lesen. Es gibt so viel Wunderbares, was uns ermutigen kann und wow, und wir können uns zurücklehnen und die Sonne und alles genießen und auf der anderen Seite lesen wir auch so etwas. Und das kann uns auch sehr betroffen und sollte uns traurig machen. Gott hat die Erde geschaffen und am Ende von seinen Werken geruht. Und Gottes Kinder können und sollen in seine Ruhe eingehen. Und ich denke, dass wir auch schon jetzt diese Ruhe haben und wo Jesus uns auf dem Weg helfen kann, aber dass der endgültige Eingang in die Ruhe, wenn wir sterben, wenn der Herr uns heimholt, dass wir sie dann endgültig erreicht haben. Und diese ewige Ruhe bei Gott im Himmel ist doch das endgültige Ziel und die Motivation und die Freude und die Hoffnung unseres Lebens, nicht wahr? Wir lesen doch auch an anderer Stelle, wenn jetzt in diesem Leben das alles ist, dann lass uns doch essen und trinken, morgen sind wir tot. Das ist doch nicht unsere Hoffnung, sondern unsere Hoffnung geht doch über dieses Leben hinaus. Sonst sind wir doch die Deppen, sonst ist doch der Ehrliche der Dumme und so weiter und so fort. Aber wenn wir etwas tun, weil Gott es gesagt hat, dann ist allein in dem doch schon Freude. Das Richtige zu tun erfüllt uns doch mit Freude. Nicht wahr? Und in den folgenden Versen 6 bis 10, da wird doch noch einmal klar, dass diese Verheißung auch heute noch aussteht. Weil es nun dabei bleibt, dass einige in sie eingehen und die, denen zuerst die gute Botschaft verkündigt worden ist, des Ungehorsams wegen nicht hineingegangen sind, bestimmt er wieder einen Tag, ein Heute. Und sagt durch David nach so langer Zeit, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Ja, das heute, das erinnert mich und einige von euch bestimmt auch an das Lied. Heute will dich Jesus fragen, bist du ganz für mich bereit? Ja, es gab ein Heute für die Israeliten damals. Und es gab ein Heute für David, für die Generation, wovon wir im Psalm 95 lesen. Und David hat in der Zeit auch schon im gelobten Land gelebt. Also die Ruhe kann sich nicht darauf beziehen, auf das Land, sondern eben auf die Ruhe bei Gott, die Ruhe Gottes. Und die Sabbatruhe, kann das mit Sabbat halten zusammenhängen? Es ist eine Ruhe, in die man eingeht und nicht eine Ruhe, die man hält. Und dazu wird nun ermutigt und aufgefordert, lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Und das verknüpft auch wieder das vierte Kapitel mit dem dritten und was wir dort gelesen haben. Das Beispiel, was wir eben im Alten Testament auch lesen, wovor gewarnt wird. Und die Ruhe ist eben für die, die eifrig sind, einzugehen. Und da stolpert niemand zufällig hinein. Und wir finden noch immer wieder ähnliche Ermahnungen und Ermutigungen. 2. Timotheus 2, Vers 15. Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Oder in Epheser 4, Vers 3, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Oder 2. Petrus 1, Vers 10, darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Die Gefahr des Ungehorsams, die ist einfach vorhanden. Und wie wir gesehen haben, kann das zum Abfall auch von Gott führen. Bis hin zur schrecklichen Konsequenz, die Ruhe bei Gott zu verpassen. Und an dieser Stelle haben wir immer wieder die Gefahr. Und darauf möchte ich an dieser Stelle noch hinweisen, ganz besonders. Wir lesen diese Ermahnung, strebe danach, befleißige dich. Es ist nicht zur Rettung. Als Christ bin ich gerettet. Ich verdiene mir nicht ein Stück dazu und ich bekomme auch keinen Orden und keinen Streifen auf die Schulter. Aber es ist doch etwas, was uns Freude macht. Und vielleicht habt ihr auch schon im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte Christen kennengelernt, die unheimlich aktiv sind. Mir fallen so viele ein, auch die wir in Amerika kennenlernen durften oder auch die wir hier über die ganzen Jahre auch kennenlernen durften oder auch wenn wir einander anschauen, dass da Freude dabei ist. Wir dürfen Gott dienen und alles, was wir tun, das tun wir doch für Gott. Wir haben von Gott den Auftrag. Und wenn ich jetzt hier etwas tue und unsere Schwiegereltern dann, die jetzt bald wieder zu Besuch kommen, sagen, oh, ihr übertreibt das ja auch so und ja, aber wir machen das so aus Freude und wir dürfen das tun. Und das ist doch eine ganz andere Motivation. Und das ist der Blickwinkel auch. Aber natürlich schon ein ernster Hintergrund. Aber es ist eben nicht zum Verdienen. Das ist doch wunderbar. Wir dürfen für Gott arbeiten. In seinem Weinberg. Preis den Herrn. Und das können wir in diesem Land auch noch frei und ohne Angst vor Verfolgung tun. Wow, welch ein Vorrecht. Welch ein Vorrecht. Wie viel tue ich denn in der Welt, was eigentlich, ja, wir versuchen es ja auch in der Welt mit Freunden, mit Bekannten oder in der Arbeit ein gutes Zeugnis zu sein. Und das ist der richtige Ansatzpunkt auch. Aber wenn wir damit in die Welt gehen, dann ist das wunderbar. Dann haben wir eben etwas weiterzugeben. Aber was kann uns auch dabei helfen? Und was zeigt uns auch manchmal unbarmherzig unsere Gedanken und Gesinnungen? Und das ist Punkt 2, der helfende Richter. In den Versen 12 bis 13 lesen wir, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Ja, das Wort Gottes wird hier personifiziert. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Ich denke, hier ist das geschriebene Wort auch gemeint und nicht Jesus selbst. Anfang des Kapitels haben wir vom gehörten Wort gesprochen und an anderen Stellen in Kapitel 3 immer wieder der Verweis auf die Schriften. Es ist lebendig, aber es ist auch wirksam. Und wie wunderbar ist doch in Jesaja 55, Verse 8 bis 10, 10 bis 11, denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Ja, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Lebendig und wirksam. Und es ist eben schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Ein Schwert an beiden Seiten scharf und trotzdem schärfer. Und es ist durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, also das Geistliche. Das Geistliche ist betroffen. Gelenke und des Markes. Das Physische. Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Emotionale. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, vor Gott. Alles ist bloß und aufgedeckt. Und das allein, ja. Das kann uns auch erschrecken einerseits. Gott sieht alles, was ich mache. Gott kennt alle Gedanken und Gesinnungen. Okay. Aber Gott liebt uns. Und viel mehr als ein Vater das kann, so wie wir das in einem Lied doch auch singen. Und wenn ich meine Kinder anschaue und weiß, dass sie ihre Fehler haben und ich liebe sie. Und unser Vater im Himmel liebt uns doch viel mehr. Und hoffentlich haben wir alle das auch schon erlebt, dass Gottes Wort wirksam und schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Ich tue etwas, ich überlege etwas. Und dann lese ich in Gottes Wort und erkenne den Bezug zu mir, zu meiner Situation, zu meinen Gedanken. Vielleicht ist es ein direkter Befehl von Gott, vielleicht aber auch ein Prinzip. Zum Beispiel, hieran erkennen wir, dass wir Kinder Gottes sind, wenn wir seine Gebote halten. Oder daran werden sie euch erkennen, dass ihr Kinder Gottes seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und dann trifft es mich. Und dann erkenne ich, dass mich das nicht beschreibt. Kein faules Wort komme aus eurem Mund. Das beschreibt mich nicht. Das war sehr schön zu hören von Janas Oma. Da war das Zeugnis, sie hat nie schlecht über andere geredet. Wow. Leute, das ist bei mir vorbei. Das kann niemand über mich sagen. Er hat nie schlecht über andere geredet. Und wenn ich dann Gottes Wort lese, dann trifft mich das. Und dann macht mich das betroffen. Und wisst ihr was? Das ist gut so. Das ist gut so. Und so soll es sein. Und das tut weh und es ist auch entmutigend, aber wir kommen doch gleich dazu, was uns da Mut macht an dieser Stelle. Und die folgenden Verse dienen gleichermaßen als Schlusspunkt von Kapitel 4 als auch als Überleitung zu Kapitel 5. Es geht um Jesus Christus, unseren Mann im Himmel. Und der Punkt Nummer 3 ist unser großer Hohepriester. In den Versen 14 bis 16 lesen wir, da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Schon zuvor wurde Jesus beschrieben, dass er Mensch werden musste. Er wurde in allem den Brüdern gleich. Und warum? Damit er barmherzig und ein treuer Hoherpriester vor Gott werde. Hebräer 2, Vers 17. Um die Sünden des Volkes zu sühnen. Und dann wurde im dritten Kapitel die Treue von Jesus hervorgehoben und auch mit Mose dann mit ihm verglichen. Ja, wir haben nicht nur einen hohen Priester, wir haben einen großen hohen Priester. Er ist durch die Himmel gegangen, Jesus, der Sohn Gottes. Wow, menschlich und göttlich. Und das Fantastische ist, er kann Mitleid haben mit unseren Schwachheiten. Und wenn wir manchmal hören vielleicht, ich habe das zumindest auch schon von Leuten gehört, ja gut, Jesus wurde auch versucht und so, aber letztendlich hat er auch göttliche Hilfe gehabt. Er ist den Menschen gleich geworden. Er wurde in gleicher Weise versucht, wie auch wir. Er hat das genauso ertragen, aber ohne dann die Geheimwaffe. Naja, ich bin ja auch gut, ich lasse das so abprallen. Nein, er hat das genauso ertragen, aber ohne Sünde. Und daher weiß er, was uns belastet, was uns Schwierigkeiten macht. Er kann Mitleid haben mit uns. Das ist fantastisch. Und wenn wir dann hören, lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade, lasst uns hinzutreten unter dem alten Bund, das durften nur die Priester. Und mit Freimütigkeit. Freimut, Freimütigkeit ist ja auch, wie können wir das jetzt verstehen? Naja, im antiken Griechenland war das Recht eines Bürgers, frei zu sprechen, das, was wichtig war für ihn. Freimütigkeit. Sklaven durften das nicht. Sklaven durften das nicht. Und wir gehören zu Christus. Ja, Menschen können sich nicht selbst retten. Und ich kann die Missstände in meinem Leben, kann ich auch nicht aus eigener Kraft ausmerzen. Und deswegen müssen wir mit Freimütigkeit und dürfen wir mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Und in den nächsten Kapiteln werden ja diese Punkte noch so wunderbar auch vertieft. In Kapitel 7 das Hohepriestertum Jesu, in Kapitel 8 der neue und bessere Bund, Kapitel 9 das Heiligtum im Himmel und Kapitel 10 das vollkommene Opfer Jesu. Und lassen wir uns an dieser Stelle noch ermutigen durch einen kleinen Vorgriff in Kapitel 7. Dort lesen wir, Jesus ist Priester, also die anderen Priester, die Leviten in der Nachkommenschaft. Sie starben alle und deswegen brauchte man immer wieder neue Priester. Aber Jesus hat ein anderes Priestertum. Daher kann er die auch, Hebräer 7, 25, daher kann er die auch völlig erretten, die sich durch ihn Gott nahen. Warum? Weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Er lebt. Er hat ein unveränderliches Priestertum empfangen. Und er lebt, um sich für sie zu verwenden. Für sie? Er verwendet sich für uns. Und wir haben, Hebräer 8, Vers 1, die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohenpriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln. Und so können wir Barmherzigkeit erwarten, damit wir nicht bekommen, was wir eigentlich verdienen. Und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe, damit wir eben bekommen, was wir eigentlich nicht verdienen. Kommen wir zum Schluss. Ja, welche für uns wichtigen Punkte haben wir gehört? Wir wollten Fragen beantworten wie, welche Ruhe ist damit gemeint in Kapitel 3 und 4? Die Ruhe bei Gott. Wir sind auf dem Weg, aber diese Ruhe ist offen für uns. Und damit ja, diese Verheißung gilt auch heute noch. Und die Bedeutung, die der Glaube dabei spielt, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Welche Verantwortung haben wir? Fürchten wir uns nun? Lasst uns eifrig sein. Lasst uns das Bekenntnis festhalten. Wir haben schon auch eine Verantwortung. Und wer hilft uns? Gottes Wort ist lebendig und wirksam. Und unser Hohepriester, der da ist und der sich auch für uns verwendet. Und so ist es gut, eine gesunde Furcht zu haben, dass wir auch aufeinander Acht haben, dass wir uns ermutigen und ermahnen und dass wir ein Zutrittsrecht zum Thron haben. Und so lasst uns das nutzen, zu ihm kommen. Amen.